Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Bilanztelefonkonferenz der Data Group SE. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an den Vorstandsvorsitzenden der Data Group, Herrn Max Schaber.
Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Guten Tag an alle Teilnehmer. Ich habe Ihnen heute eigentlich nur Gutes zu berichten. Wir hatten in dem Geschäftsjahr 16/17, Sie erinnern sich, bei uns läuft das Geschäftsjahr vom 1.10. bis 30.09. des Folgejahres, ein herausragendes Geschäftsjahr mit neuen Rekordmarken bei Umsatz und Ergebnis. Wir haben es geschafft, ein starkes zweistelliges Wachstum bei den Umsatzerlösen von 174,9 Millionen Euro auf 223 Millionen zu steigern, das entspricht etwa 27,6%. Und besonders erfreulich dabei ist, dass die Cloud Services, also der Anteil unserer Cloud Services am Umsatz um 64,5% auf jetzt 125 Millionen Euro gestiegen ist. Das zeigt sich auch im EBITDA. Diese Cloud-Umsätze sind ja tatsächlich sehr hochmargig und aus diesem Grund hat auch das EBITDA deutlich angezogen. Wir sind von 19,1 Millionen im Vorjahr auf 27 Millionen, das ist eine Steigerung von 41,6% gelaufen. Die EBITDA-Marge insgesamt ist auch stark auf über 12% angezogen. EBIT als abgeleitete Größe hat 18,6 Millionen, nach dem Vorjahr 12,7 Millionen, auch um 46,7% gesteigert. Also insgesamt eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung bei den wesentlichen Ergebniskennziffern. Auch der Periodenüberschuss ist von 5,7 Millionen auf 11,2 Millionen Euro gelaufen. Das hat eine EPS-Steigerung von 75 Cent auf 1,41 Euro ergeben. Das herausragende Geschäftsjahr hat auch gezeigt, dass wir extrem prognosetreu sind. Ich hatte zweimal die Gelegenheit, im Laufe des letzten Geschäftsjahres die Guidance anzuheben. Dann haben wir auch nach zweifacher Anhebung das obere Ende der Guidance, die war 215 bis 25 Millionen Euro und wir haben 223 Millionen, also am ganzen oberen Ende der Guidance erreicht. Das EBITDA übertraf die Jahresprognose sogar sehr, sehr deutlich. Wir hatten 22 bis 23 Millionen prognostiziert und 27 Millionen erreicht. Wir wollen dieses Jahr, wie jedes Jahr bei einem guten Geschäftsjahr, die Aktionäre von der sehr guten Entwicklung profitieren lassen und machen der Hauptversammlung deswegen den Vorschlag, die Dividende auf 45 Cent, im Vorjahr waren es 30 Cent je Aktie anzuheben. Das entspricht nicht ganz 40% des EPS. Diesen Hinweis mache ich deswegen, weil wir etwas weniger als die ursprünglich eigentlich angedachten 40% ausschütten wollen, geschuldet der Tatsache, dass ein Teil des Ergebnisses durch One-Time-Effekte erzielt wurde und das wollen wir ja nicht nachhaltig ausschütten, sondern zur entsprechenden Unternehmensentwicklung soll das beitragen und soll uns quasi genügend Spielräume für die Zukunft geben. In der Bilanzstruktur ergaben sich deutliche Veränderungen. Die Bilanzsumme ist sehr stark von 160 Millionen knapp auf 213 Millionen gestiegen. Die Gründe dafür waren erstens eine Kapitalerhöhung, die wir im letzten Jahr begeben haben. Wir haben 759.000 neue Aktien begeben. Das brachte uns frische Mittel in Höhe von rund 21 Millionen Euro bei einem Platzierungspreis von 28,60. Weiterer Effekt, der die Bilanz verlängert hat, war der Zukauf neuer Unternehmen. Daraus ergab sich eine Erhöhung um etwa 30 Millionen Euro. Die ehemalige IKB Data trug dazu mit knapp 22 Millionen Bilanzverlängerungen und die ehemalige Hansecom mit etwa 8,5 Millionen zur Bilanz bei. Insgesamt konnten wir trotz dieser starken Bilanzsummenausweitung unser Eigenkapital um 110% auf knapp 60 Millionen steigern. Im Vorjahr waren das 28,4 Millionen und das ergibt eine neue modifizierte EK-Quote von knapp 29%. Letztes Jahr waren wir dabei 19% gelegen. Vielleicht mal ein Wort zum Eigenkapital. Ich glaube, dass eine Eigenkapitalquote zwischen 25% und 35% für ein wachstumsstarkes Unternehmen wie dem unseren angemessen ist. Deswegen angemessen, weil wir a. natürlich unser Eigenkapital gut verzinsen wollen. Das heißt, keine Eigenkapitalquoten von 100% und mehr, wie es manche andere Unternehmen machen, nutzen oder haben wollen, sondern wir wollen hier eine vernünftige Eigenkapitalquote haben, die wir eben in zwischen 25% und 35% sehen, um auch zukünftige Zukäufe vernünftig abdecken zu können und unsere Covenants, die derzeit bei 21 bzw. 23% EK-Quote liegen, auch gut erfüllen zu können. Der außergewöhnlich starke operative Cashflow von über 32 Millionen Euro, im Vorjahr hatten wir da zur Erinnerung 9,5 Millionen Euro, führte nahezu zur Tilgung, kompletten Tilgung oder Aufhebung der Nettofinanzverschuldung. Da sind es jetzt nur noch 4,1 Millionen. Im Vorjahr waren das knapp 25 Millionen. Das heißt, Sie sehen, wir haben nicht nur alle Zahlen gesteigert, sondern auch unsere Finanzverschuldung drastisch reduziert. Die Zahlungsmittel steigen von 24 Millionen auf 53 Millionen. Und wenn man jetzt die verzerrenden Effekte aus dem Cashflow rausrechnet, die aus dem Vorvorjahr mit dem HPE-Deal und steuerlichen Themen, Sie erinnern sich vielleicht, dieser EAV-Fall, der uns letztes Jahr ziemlich viel Cash gekostet hat, ergibt sich ein Cashflow von noch 17,6 Millionen Euro, das Vorjahr mit 8,7 Millionen Euro. Also man kann zusammenfassen, die finanzielle Lage des Konzerns hat sich deutlich verbessert, deutlich positiver dargestellt und wir sind somit sehr, sehr gut gestartet bzw. aufgestellt für zukünftiges Wachstum. ROCE beläuft sich auf 10,5% im berichteten Geschäftsjahr nach 7,8% im Vorjahr. Wir sind im letzten Jahr unseren Weg durch Akquisitionen zu wachsen und unser Geschäftsgebiet und auch unser Geschäftsgegenstand deutlich zu erweitern gut vorangekommen. Wir haben zwei Akquisitionen getätigt. Die Nummer 19 war die Hansecom, eine Tochtergesellschaft der Hamburger Hochbahn und der Siemens AG. Im Wesentlichen tätig als Captive für die Hamburger Hochbahn. Soll heißen, eine Tochtergesellschaft, die im Wesentlichen die eigenen IT-Anforderungen erledigt. Die Hansecom hat etwa 40% Fremdumsätze und 60% Umsätze aus der Hochbahn. Die verfügt über eine Expertise in den Bereichen Cloud Services, SAP Services und Application Management und kann perfekt mit unserem Full Service Portfolio Corebox ergänzt werden. Die Eckdaten sind rund 70 Mitarbeiter, erwirtschaften ca. 16 Millionen Umsatz im Vorjahr, größtenteils auf Basis mehrjähriger Serviceverträge und wiederkehrenden Erträgen. Kundenlandschaft ist komplementär, keiner der Kunden war bisher ein Data Group-Kunde und daraus ergeben sich Upselling- und Cross-Selling-Chancen, die auch jetzt schon ganz intensiv genutzt werden. Ganz wichtige Info, wenn man so ein Unternehmen kauft, das doch einen relativ großen Einzelkunden hat, wie jetzt die Hamburger Hochbahn, dann ist es extrem wichtig, diese Kunden zu halten, beziehungsweise die Laufzeiten der Verträge zu verlängern. Genau das ist im November 2017 geschehen. Der größte wichtige Kunde hat seinen Vertrag um weitere 2 Jahre verlängert bis 2020 oder 2020, also bis zum Jahr 2020. Das ist für uns ein wichtiges Signal. Der Kunde hatte ein Sonderkündigungsrecht in dem Vertrag, das er nicht genutzt hat. Somit haben wir jetzt weitere 3 Jahre, 18, 19, 20, hier die Sicherheit, diesen großen Kunden zu behalten. Und es spricht nichts dagegen, dass er nach dieser Zeit nicht weiter verlängert, beziehungsweise dass wir diesen Auftrag wieder gewinnen können. Die Hansecom ist heute schon profitabel. Wir sehen sehr, sehr große Potenziale, das Unternehmen toll zu entwickeln, toll weiterzuentwickeln und sind auf dem besten Wege dazu. Die zweite Akquisition des Berichtsjahres war die Akquisition der IKB Data von der IKB Deutsche Industriebank AG. Mit dieser Akquisition wollen wir unseren Banken- und Finanzsektor im IT-Betrieb deutlich steigern. Das betone ich extra, weil wir hier kein Projektgeschäft machen, sondern Betriebsgeschäft im Wesentlichen. Also auch wieder passend zur Data Group wiederkehrende Umsätze, hohe Wiederholraten, hohe Planbarkeit, hohe Messbarkeit der Ergebnisse und Vorhersehbarkeit der Ergebnisse. IKB Data hat 73 Mitarbeiter gehabt bei der Übernahme, Umsatzgrößenordnung 24, 25 Millionen in 16, 17 bei einer zweistelligen EBITDA-Marge. Die IKB soll bei uns ausgebaut werden zum internen Kompetenzzentrum, um die Aktivitäten von Data Group im Banken- und Finanzsektor zu bündeln und voranzutreiben. Ich will das mal ganz kurz erläutern. Alle Aktivitäten im Banking-Umfeld sind hochgradig reguliert, hochgradig durch ISAE-Vorschriften und andere Normen und Hochsicherheitsvorschriften geprägt. Um dies effizient erledigen zu können, muss man diese Tätigkeiten bündeln in einem Kompetenzzentrum. Dem sind wir nachgekommen. Die IKB Data heißt jetzt FIS bei uns, also Data Group FIS GmbH. In dieser Data Group FIS werden in absehbarer Zukunft 1 bis 2 oder 3 Jahre alle Finanzsektorkunden gebündelt werden. Also die bisherigen Finanzsektorkunden der Data Group gebündelt werden. Somit können wir sicherstellen, dass hier die richtige Sprache gesprochen wird und gleichzeitig die immensen Aufwendungen, die man tätigen muss, um eine Bank- oder Versicherung- oder Finanzsektorkundschaft vernünftig im Sinne der gesetzlichen Regulatorik zu bedienen, auch effizient betreiben zu können. Besonders erfreulich ist, dass durch den Kauf der IKB Data durch den Data Group Konzern plötzlich wie Türen sich geöffnet haben. In der Zeit vor der Übernahme war IKB eine Tochter der IKB AG und somit eine Tochter möglicher Konkurrenz. Jetzt haben wir etliche neue Kontakte im Bankenbereich, die sagen, jetzt ist die IKB Data als FIS die Tochtergesellschaft eines unabhängigen IT-Providers, nämlich der Data Group. Und jetzt können wir darüber reden, mit ihnen Geschäfte zu machen. Vorher ging das nicht als IKB-Tochter, weil man eben damit hätte möglicherweise die Konkurrenz gestärkt. Also wir sind sehr zufrieden über die aktuelle Entwicklung auf der Sales-Seite. Wir haben einen namhaften Kunden, den wir jetzt leider noch nicht nennen dürfen, aus dem Bankensektor schon gewinnen können und sind mit mehreren großen Instituten momentan in Ausschreibungsverfahren bzw. in Vergabeverfahren für die Übernahme deren IT-Outsourcing, deren IT-Betriebs. Insgesamt kann ich also Bedenken und Ängste, die IKB Data war ja auch ein sogenannter Captive, das ich vorher erklärt habe, mit einem relativ hohen Anteil des Verkäufers am Umsatz und hier ist natürlich immer ein Risiko gegeben, dass ein solcher Kunde auch wegfällt. Wir sind sehr, sehr guter Dinge, dass wir in Kürze ein Umsatzvolumen akquirieren können, dass die alte IKB AG, also der Kunde IKB AG, ein Kunde ist, der nicht mehr diese dominante Wirkung und diese dominante Größenordnung hat, sodass wir hier eine Risikominimierung betreiben. Also insgesamt sehr, sehr erfreulich. Die beiden Übernahmen gestalten sich als außerordentlich positiv in ihrer Entwicklung und wir meinen, dass wir da zu guten Preisen hervorragende Unternehmen erworben haben, die die Data Group insgesamt weiter nach vorne bringen werden und stärken werden. Die Vertriebsbilanz, also nicht akquisitorisches, sondern organisches Wachstum, auch da sind wir zufrieden. Wir vermerken über die Digitalisierung eine deutlich steigende Nachfrage nach Outsourcing und Cloud Services. Sie erinnern sich, wir bezeichnen uns als der Maschinenraum der Digitalisierung. Wir konnten im Geschäftsjahr 16/17 18 Corebox Neukunden gewinnen und ein erfolgreiches Upselling bei 8 großen Bestandskunden machen. Wir bauen das Geschäft mit langfristigen vertragsgebundenen Cloud Services auf Basis wiederkehrender Erträge aus und haben inzwischen 88% des Deckungsbeitrages. Im Vorjahr waren das 85%. Des Konzerndeckungsbeitrages basiert auf wiederkehrenden Erträgen. Damit ist eindrucksvoll nachgewiesen, dass unser Geschäft immer mehr an Stabilität gewinnt, dass wir vor der Zukunft überhaupt keine Angst haben müssen, dass im Gegenteil das Geschäft noch planbarer wird und wir hier eine hohe Sicherheit, eine hohe Wiederholsicherheit unserer Erträge haben und unser Geschäft auf dieser Basis eben gerade nicht von Projekterfolgen abhängig, sondern auf der Basis dieser langfristigen Verträge stetig weiterentwickeln können. Aber wir machen natürlich auch Weiterentwicklungen in unserem Hauptproduktfeld Corebox. Wir haben die Corebox zur Cloud-Enabling-Plattform weiterentwickelt und sind in Deutschland einer von wenigen Microsoft-Partnern, der die Microsoft Cloud Services auf dem eigenen Datacenter in Deutschland produzieren kann und das auch anbieten kann. Da glauben wir, dass unser Cloud-Geschäft weiter beflügelt werden wird. Das ist im Übrigen ein ganz großer Trend im Markt, dass man eine betriebssichere Angebotssituation für den Endkunden schafft, dass der die vielen Angebote, die durch Amazon Web Services, durch die Microsoft Cloud, durch die SAP Cloud und andere Public Cloud Anbieter am Markt besteht, verbinden kann mit der Stabilität, mit der Mittelstandsorientierung und mit der klaren Ausrichtung, das Geschäft in Deutschland weitgehend zu produzieren, der Data Group. Das heißt, wir geben unseren Kunden die Sicherheit, dass sie A, an technologischen und teilweise tatsächlich disruptiven Veränderungen des Marktes teilnehmen können und gleichzeitig die Sicherheit eines großen Mittelständlers wie DataGroup dahinter steht. Ein Schlüssel zum Erfolg der DataGroup ist sicher die Kundenzufriedenheit. Dabei haben wir einen ganz großen Erfolg wieder erreicht mit der Platzierung in der großen IT-Outsourcing-Studie von Whitelane und Navisco. Wir waren in den letzten beiden Jahren da schon sehr, sehr gut vertreten. Es wurden dieses Mal 27 führende internationale und nationale IT-Outsourcing-Anbieter von den jeweiligen Kunden bewertet. Bei der Kundenzufriedenheit hat DataGroup seinen zweiten Platz erfolgreich behaupten können und sich im Vorjahresvergleich in der Bewertung nochmals von 79% auf 80% Kundenzufriedenheit bei einem verschlechterten Gesamtdurchschnitt aller anderen Mitbewerber, die haben nämlich nur 68% gegenüber Vorjahr 70% erreicht. Also Sie sehen, es geht in die richtige Richtung, wir steigen in der Kundenzufriedenheit, der Durchschnitt aller Anbieter sinkt in der Kundenzufriedenheit, da können wir doppelt stolz sein und freuen uns, unseren Kunden eine so hohe Servicequalität bieten zu können. Das Geschäftsjahr 17-18, in dem wir uns aktuell befinden, hat sehr gut gestartet und wir können einen positiven Ausblick in dieses Geschäftsjahr geben. Wir treiben das Wachstum mit drei Säulen voran. Erstens dem Neukundenvertrieb. Seit Oktober haben wir schon 7 Neukunden für Corebox gewonnen. Wir haben ein Umsatzvolumen hier von 4,7 Millionen abgeschlossen und liegen gut in unserem Plan damit. Zweitens, wir haben ein erfolgreiches Upselling in den letzten Monaten, also im Q1 betrieben. Noch vor Vertragsende verlängert ein bedeutender Kunde seinen Vertrag um weitere 3 Jahre mit einem Umsatzvolumen von 16,5 Millionen Euro. Weitere 16 Kunden verlängern ebenfalls ihre Verträge. Sie sehen, das ist nicht nur eine Umfrage der Kundenzufriedenheit, sondern unsere Kunden nutzen und bestätigen uns auch durch Vertragsverlängerungen ihre hohe Zufriedenheit mit DataGroup. Natürlich wollen wir auch weiter anorganisch wachsen, unsere Kompetenzen erweitern und unser Geschäftsvolumen ausbauen. Erst in der letzten Woche konnten wir die erste Akquisition des Geschäftsjahres 17-18 abschließen und bekannt geben. Aber auch mit weiteren potenziellen Targets befinden wir uns permanent im Gespräch. Die Akquisition Almato GmbH ist besonders interessant für uns, weil das ein Thema in einem extremen Hype im IT-Umfeld ist. Das ist nämlich ein Pionier in Deutschland in den Bereichen Robotic Process Automation und dem sogenannten Real-Time Interaction Management. Was wird dabei gemacht? Es wird Kunden individuell auf der Basis von Standardsoftware, die man kaufen kann, eine Automatisierung von Standardgeschäftsprozessen durchgeführt. Das kann man sich so vorstellen, dass man durch den Einsatz dieser Software, und es gibt da verschiedene Hersteller, die solche Software bauen, die Almato ist ein Consulting-Unternehmen, das diese Software anpasst auf den jeweiligen Kundenanwendungsfall und dann an der Transaktion beim Kunden verdient. Das ist eine hervorragende Möglichkeit für die Endkunden, die Effizienz von Datenverbindung von großen Systemen zu machen. Ich will das mal kurz erläutern. Ein ganz großer Telekommunikationsprovider in Deutschland ist Kunde von uns und dieser Kunde hat eine Effizienz von einer Verzehnfachung erreicht durch den Einsatz von, durch die Leistung von Almato und den Einsatz der Software. Da werden Datenbereinigungsaufgaben mit dieser Software gemacht, bei dem speziellen Kunden. Also stellen Sie sich vor, ein Großkunde hat 10 verschiedene IT-Systeme, in denen allen derselbe Mensch oder derselbe Kunde behandelt wird und gespeichert wird. Jetzt ändert sich ein Stammdatum des Kunden, zum Beispiel seine Adresse oder eine Bankverbindung oder wie auch immer. Die Systeme, die Software-Systeme, die der Kunde einsetzt, sind teilweise so alt, dass sie nicht elektronisch verbunden sind. Und nun setzt der Kunde große Mengen von Personen ein, aus die Datentypisten, die Daten in allen Systemen gleichziehen. Und diese manuelle Tätigkeit automatisiert Almato. Durch den Einsatz unserer Systeme kommt ein zehnfach geringerer Einsatz von Fremdfirmenmitarbeitern beim Endkunden zutage und somit wird durch ein Zehntel des Einsatzes an Mitteln das gleiche Ergebnis erzielt. Insofern ist die Almato natürlich ein richtiges Hotstock-Unternehmen. Das Unternehmen wächst sehr schnell und erwirtschaftete im Jahr 2016 etwa 4 Millionen Jahresumsatz mit einer zweistelligen EBITDA-Marge. Und wir gehen davon aus, dass wir im Data Group Verbund hier hohe Wachstumsraten hinbekommen, dass wir hier eine deutliche Verbesserung des technologisch spezifizierten Angebotes erreichen können. Und wir haben auch schon erste Erfolge. Ein Großkunde aus der Telekommunikationsbranche hat einen Folgeauftrag gegeben, der ein Jahresvolumen von ca. 1,5 Millionen Euro hat. Also wir sind hier wirklich auf Erfolgstour mit dieser Almato, die natürlich auch kurzfristig oder mittelfristig in die übliche Data Group-Nomenklatur kommen wird, eingegliedert wird und ein vollwertiges Mitglied der Data Group-Familie sein wird. Soweit meine Ausführungen zum Geschäftsbericht des letzten Jahres und ein kleiner Ausblick auf das aktuelle Jahr. Ich stehe Ihnen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
Sehr geehrte Damen und Herren, durch das einmalige Drücken der Tastenkombination 9 Stern auf Ihrem Telefon signalisieren Sie, dass Sie eine Frage stellen möchten. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie erneut 9 Stern. Drücken Sie bitte jetzt 9 Sterne, um eine Frage zu stellen. Die erste Frage kommt von Herrn Wolf. Herr Wolf, Sie haben das Wort.
Hallo, Herr Schaber.
Hallo, Herr Wolf.
Glückwunsch nochmal zu dem starken Jahr. Ich habe ein paar Fragen, und zwar die erste bezieht sich auf die CapEx im Jahr 2017. Die schienen etwas höher ausgefallen zu sein als in den Vorjahren. Vielleicht könnten Sie das kurz erläutern und was dürfen wir vorwärtsblickend erwarten? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage bezieht sich auf die Entity, die in Polen gegründet wurde. Data Group Automotive Services, ist das eine vertikal orientierte Gesellschaft vorwärtsblickend, also dass man speziell den Automotive-Sektor angehen will, oder ist das einfach ein Mittel, um besser an Mitarbeiter zu kommen, die dann dezentral möglicherweise Services erbringen können, natürlich dann deutschlandweit etc. Vielleicht könnten Sie das noch ein bisschen beleuchten. Und vielleicht könnten Sie vor dem Hintergrund auch insgesamt auf die Personalknappheit eingehen und uns vielleicht nochmal schildern, wie sich im Moment die Situation darstellt und was man möglicherweise was das für Implikationen für Data Group hat, ob sich die Situation im Moment verschärft oder nicht. Das wäre mein zweiter Fragenkomplex. Und dann vielleicht nochmal kurz zum Thema RPA bzw. der Almato, die Sie gekauft haben. Ist Almato auf nur einen Anbieter fokussiert oder bedient man sich der Software mehrerer Player? Es gibt ja durchaus einige, die hier hochpoppen. Das ist ein durchaus spannendes Thema. Danke.
Ja, Herr Wolf, vielen Dank für die super interessanten Fragen. Ich fange mal gerade mit der letzten schon an. Almato, nur ein Anbieter oder mehrere? Ganz klar mehrere. NICE ist der Hauptanbieter, mit dem wir im Moment arbeiten. Es gibt aber, ja, wie Sie wissen, verschiedene andere, zum Beispiel Blue Prism und so weiter. Aber wir sind nicht auf einen Anbieter fokussiert, obwohl wir im Moment die größten Einzelumsätze mit NICE machen. NICE hat im Übrigen eine mögliche Change of Control Klausel nicht gezogen. Das heißt, die haben den Vertrag mit uns ganz normal weiterlaufen lassen, ist also sehr interessiert. Ich habe in den nächsten Wochen ein Gespräch mit dem europäischen Management von NICE. Die sind natürlich auch interessiert, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber prinzipiell ist das Know-how von Almato einsetzbar, auch mit anderen Plattformsoftwaren. So, dann das Thema Personalknappheit generell. Ja, die Personalknappheit ist am Markt tatsächlich da, ganz klar. Allerdings haben wir in den letzten 12 Monaten sehr viel in diesem Sektor getan. Wir haben unser Recruiting deutlich professionalisiert. Ich will das mal an einem Beispiel sagen oder erläutern. Wir haben im Service Desk einer unserer Hauptdienstleistungen oder wesentlichen Dienstleistungen in den letzten 12 Monaten etwa knapp 100 Mitarbeiter neu einstellen können. Es sind natürlich auch einige gegangen, klar, da ist eine rege Fluktuation, der Markt schläft nicht, die Wettbewerber graben auch an unseren Mitarbeitern, weil die bekanntermaßen gut ausgebildet sind. Aber wir sind inzwischen doch ganz positiv aufgestellt, ganz gut aufgestellt im Mitarbeitermarkt von unserem Ruf her und haben deswegen einen ordentlichen Zulauf noch. Allerdings merken wir natürlich bei höchst spezialisierten IT-Themen, wie zum Beispiel SAP HANA Consultants, nahezu kein Angebot am Markt. Dort werden wir deshalb über Akquisitionen das regeln müssen. Eine Quelle, die uns in der Vergangenheit geholfen hat, diese schon seit Jahren bestehende und sich immer weiter verstärkende Personalsituation, sprich Knappheit von guten Mitarbeitern, der zu begegnen. Und das haben wir ja im vorvergangenen Jahr über die Akquisition der HPE-Leute gemacht, was sich sehr, sehr gut anlässt. Und wir werden das auch in Zukunft tun. Also auf meinem Einkaufszettel steht nach wie vor ein SAP S4HANA Consulting Unternehmen. Nur da gibt es auch viel weniger, als man eigentlich haben möchte. Aber wir begegnen eben dieser Personalknappheit mit den genannten Aktivitäten. Wir sind auch gerade dabei, haben gerade einen super schönen Werbefilm fertiggestellt für Mitarbeiterwerbung, der ganz schön darstellt, wie bei uns gearbeitet wird. Sie sehen, wir sind da in verschiedensten Ecken unterwegs, um dem Problem zu behelfen. Wir bilden auch selbst sehr viel aus. Wir haben selbst ja jede Menge Azubis. Ich glaube, im Moment sind es über 75 etwa, nee, nicht etwa, sondern meine Damen hier nicken, 75 sind es genau, also eine deutliche Steigerung zu den letzten Jahren und wir haben auch eine ganze Menge von dualen Studiengängen, die parallel oder berufsbegleitenden Studiengängen, also auch da tun wir sehr viel. Zum Thema Polen, das ist eine ganz klare kundenbezogene Thematik, aufgabenbezogene Thematik. Wir sind mit einem großen Autohersteller, für den wir arbeiten dürfen, im der Entwicklung weiterer Aufgabenstellungen. Und eine der Aufgabenstellungen soll übernommen werden. Und dazu brauchen wir spezifisches Know-how, das in Polen angesiedelt ist. Ganz interessant. Ein deutscher Automobilhersteller bedient sich schon Jahre eines speziellen kundensystembezogenen Know-hows. Aktuell haben wir jetzt gerade den ersten Mitarbeiter dort eingestellt. Also wir haben eine Gesellschaft gegründet, um polnische Mitarbeiter in Polen einstellen zu können und diese Leistung in unserem Gesamtverbund mit anzubieten. Also das ist jetzt kein strategisches Thema, sondern ein eher operational-taktisches Thema, das wir da angefangen haben. Ist also keine neue Strategie von DataGroup, generell Nearshore zu gehen, sondern dieser Fall, den hätten wir entweder gar nicht machen können oder wir hätten ihn nur so machen können. Dann haben wir uns dazu entschieden. Das Thema CapEx, ja, ein spannendes Thema, Herr Wolf. Dazu muss man ein paar Erläuterungen geben. Mit den Aktivitäten und mit den Akquisitionen von Unternehmen kaufen sie natürlich häufig auch Abschreibungen, die getätigt wurden, also deren die darunterliegenden Investitionen wurden in den Vorjahren getätigt. Jetzt sieht es hier so aus, als ob wir sehr, sehr große Abschreibungen laufend bedienen müssen. Das stimmt schon, die bedienen wir, aber sie sind nicht cashflow-wirksam. Also das ist das eine. Und das zweite ist, ja, wir haben mit der Übernahme der HPE und der Neuausrichtung und Organisation unserer Gesellschaften relativ viel in klassisches Büro Einrichtungsthema und neue Rechner, neues Arbeitsmaterial. Da waren wir in den vergangenen Jahren sehr, sehr zurückhaltend. Das wird sich aber nicht zumindest nicht über mehrere Jahre fortsetzen. Dieses Jahr werden wir nochmal einen Schwung investieren. Hamburg zieht um, braucht 160 neue Arbeitsplätze. Die IKB wird umziehen im Laufe des Jahres, vielleicht kommt es aber auch erst im darauffolgenden Geschäftsjahr. Also wir investieren schon auch ein bisschen in die Qualität, in die Optik unserer Standorte, was auch auf das Thema Mitarbeiter halten, Mitarbeiter motivieren einzahlt. Wir haben doch einige Abschreibungen mitgekauft, insbesondere mit der Org-IT und mit der IKB-Data. Das müssen Sie sich so vorstellen. Diese Unternehmen haben veraltete Rechenzentren gehabt, relativ hohe Investitionen in diese Rechenzentren gemacht in den letzten Jahren. Das werden wir in dieser Höhe nicht reinvestieren müssen. Das heißt, wir müssen da noch ein, zwei, drei Jahre Abschreibungen tragen, die dann aber durch relativ deutlich niedrigere Reinvestitionen gecovert werden. Das heißt, hoher Cashflow nach wie vor wird da sein. Das ausgewiesene Nettoergebnis ist damit natürlich und EBIT ist damit natürlich etwas leicht belastet, aber der Cashflow nicht. Soweit die Ausführungen zu den Themen. Herr Wolf, ist das etwa ausreichend für Sie zur Beantwortung?
Das ist super, vielen Dank.
Ja, danke.
Dann haben wir die nächste Frage von Herrn Woller. Herr Woller, Sie haben das Wort. Herr Woller?
Ja, hallo. Mein Name war ein bisschen verschluckt bei Ihrer Einleitung. Dankeschön für die Möglichkeit zu fragen. Es gibt ein paar Fragenblöcke. Ja. Zum einen Richtung Umsatzentwicklung, Herr Schaber. Sie hatten gesagt, das war ein sehr gutes Jahr. Ich würde Ihnen zustimmen, wenn sich die positive Entwicklung aus H1 fortgesetzt hätte in H2. Aber nach 8% organischem Wachstum mussten wir ja in H2, wenn ich richtig gerechnet habe, einen Umsatzrückgang von 2% ausweisen. Und ich denke, das ist auch reflektiert darin, dass die Guidance, die ja nach der HV bei 210 bis 220 Millionen stand, vor den Übernahmen von Hansecom und IKB, die laut Geschäftsbericht rund 10 Millionen Konsolidierungseffekt hatten, nur um 5 Millionen auf die 2015 bis 2025 angehoben worden sind und nicht auf die 2020 bis 2030, die man eigentlich hätte erwarten müssen. Insofern, was sind die Gründe dafür, dass das operative Momentum schlechter war in H2 und auch Ihre Aussage, dass sich das positive Momentum aus 16, 17 in 18 fortgesetzt hat, bezieht sich das auf H1, 17, also 8% auf H2, 17, minus 2 oder das Gesamtjahr, wo wir 3% Wachstum hatten und auch mit Blick auf Ihre Ziele 2020, 21, Sie haben da ja eine CAGR als Ziel von 11% organisches Wachstum. Und bislang, wenn ich auch wieder richtig gerechnet habe, die letzten 4 Jahre at best 3% organisches Wachstum gehabt.
Jawohl, also ich würde eine Frage, darf ich da gleich mal diesen komplexen Fragenblock vorweg beantworten und Sie stellen dann den weiteren Teil hinterher?
Sehr gerne.
Ja?
Sehr gerne.
Also danke für die Fragen, Herr Woller. Vielleicht erstmal zu dem Halbjahr 2. Ganz ehrlich, ich habe natürlich Ihre minus 2% Ihrem Kommentar entnommen und Ihrem Update entnommen, kann ich aber nicht nachvollziehen. Also unseren Zahlen nach, und das habe ich mehrfach jetzt von meinem Rechnungswesen hier nachrechnen lassen, kommen wir auf ein quasi gleichbleibend, also kein Minus von nur 0,4% etwa, im Halbjahr 2 organisch, ja, und somit auf ein gesamtorganisches Wachstum von etwa 3,6-3,7%, ja, in dem Gesamtjahr. Und insofern sehen wir diesen Negativtrend, den Sie jetzt aus den Zahlen herausgelesen haben, gar nicht. Sicher hängt dieses starke Wachstum im ersten Halbjahr auch mit abrechnungsbedingten Themen zusammen. Also wir geben deswegen eigentlich, wir müssen ja zwar Halbjahreszahlen und Quartalszahlen rausgeben, die reflektieren aber häufig nicht trennscharf das tatsächliche periodenabgegrenzte Wachstum, sondern man hat häufig auch mal ein abrechnungsbedingtes Abweichen. Wir orientieren uns gerne an den Gesamtjahreszahlen und die waren bei 3,6% organischem Wachstum im letzten Jahr und damit deutlich über dem Markt, der, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, so mit 2,2-2,5% gewachsen ist im IT-Services-Markt. Also das mal als erstes. Dann war die Frage gestellt,
das Wachstum 2018, Herr Schaber, bezieht sich das auf die 8% H1 oder flat, wie Sie jetzt sagen, H2?
Also das Wachstum, wir werden, ich sag's mal so, das Gesamtjahreswachstum, das wir anstreben, das kann ich noch nicht rausgeben, weil wir die Guidance erst traditionell zur Hauptversammlung herausgeben. Das machen wir einfach deshalb, weil wir sagen, wir wollen weder Analysten noch Anleger enttäuschen mit Guidances, die wir dann vielleicht zurücknehmen müssen, sondern wir wollen eine fundierte, auf Basis Auftragseingängen basierende Prognose geben, können aber sagen, dass auch in diesem im Anfang und im ersten Halbjahr vermutlich ein sehr gutes Wachstum zu sehen ist, das sich im zweiten Halbjahr wieder aufgrund dieser Wiederholung von solch abrechnungsbedingten Themen wieder leicht abschwächen wird. Wir gehen aber nicht davon aus, dass wir ein Negativwachstum organisch im Jahr 2018 haben, sondern wir gehen mindestens ein Wachstum auf Markthöhe wahrscheinlich mehr aus. Jetzt vielleicht zu den Zielen. Also ich habe ja immer betont, dass unsere Umsatzideen, unsere Vision 2020, 2021 in einem Umsatzkorridor zwischen 380 und 500 Millionen liegen wird. Das sind auch alle von uns nach außen gegebenen Prognosen immer gewesen. Hängt natürlich sehr stark davon ab, wie ein anorganisches Wachstum sich darstellen wird, so dass wir hier uns ganz entspannt eigentlich zurücklehnen am unteren Ende dieses Korridors und meinen auf jeden Fall, ohne das natürlich letztendlich versprechen zu können an dieser Stelle, das sind ja noch drei volle oder dreieinhalb Jahre bis 21, die da vor uns liegen, aber wir gehen mal davon aus, dass wir uns in dem Korridor, den wir schon mehrere Jahre jetzt vor uns hertragen, entwickeln werden. Das organische Wachstum, das möchte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen erklären, das hängt natürlich auch sehr, sehr stark davon ab, wie entwickeln sich denn jetzt die organischen Zahlen oder die Umsatzzahlen bei einem frisch getauften Unternehmen. Was Sie immer machen, Herr Woller, ist die Umsatzangabe, die wir machen, zu welchem Umsatz das Unternehmen gekauft wurde. Also sprich, wenn eine Hansicom zum Beispiel jetzt 16 Millionen oder 17 Millionen Umsatz hatte im Jahr des Kaufs oder im Jahr davor, dann addieren Sie dies immer dazu. Und tatsächlich ist es ja häufig so, dass ein solcher Unternehmenskauf ein disruptives und ein Triggerereignis ist. Häufig gibt es Situationen, dass der Kunde eine Change-of-Control-Klausel hat. Und diese Change-of-Control-Klausel hat meistens bisher nicht dazu geführt, dass der Kunde gekündigt hat, aber es führt häufig dazu, dass der Kunde sagt, dann möchte ich, wenn ich verlängere oder wenn ich nicht kündige, möchte ich aber einen guten Preis haben. Ja? Und einen besseren Preis als bisher. Und dies führt dann häufig dazu, dass ohne dass wir da von einem negativen Wachstum reden können tatsächlich, organisch bedingt, akquisitorisch bedingt, dass der Umsatz eben nicht genau um den gleichen Wert steigt im Folgejahr, sondern der Wert, der quasi durch das akquisitorische Wachstum kommt, etwas geringer ist als das, was wir in der Vergangenheit dann herausgegeben haben als Umsatz des Unternehmens, des gekauften Unternehmens. Das ist für uns aber ja nicht schlimm, sondern wir stabilisieren damit die Umsatzqualität dieser Unternehmen. Also wenn ein Unternehmen ein außergewöhnlich hohes EBITDA zum Beispiel oder EBIT gemacht hat, dann kann sich das nicht auf Dauer so halten. Der Markt reguliert das sauber. Aber wir machen natürlich auch Maßnahmen. Das habe ich ja schon ganz oft in der Vergangenheit auch gesagt, wir kümmern uns auch darum, dass die Umsatzqualität in Form von, wir lassen auch schlechtere Umsätze einfach weg. Ja, das ist ein Teil der Entwicklung unseres Unternehmens und ein Teil der klaren Ausrichtung, strategischen Ausrichtung, zum Beispiel schlechte Handelsumsätze einfach wegzulassen. Das sehen Sie auch, dass unsere Handelsumsätze unterproportional steigen gegenüber den Dienstleistungsumsätzen. Also das will ich mal so ein bisschen erklärt haben zum organischen versus anorganischen Wachstum. Das hängt alles sehr stark miteinander zusammen und aus den Kennzahlen dann abzuleiten, dass man die Ziele nicht erreicht, ist, glaube ich, nicht richtig.
Verstehe ich, aber dann scheint trotzdem der Konsens ein bisschen zu hoch zu sein, wenn Sie die Effekte gerade richtig machen, weil HPE haben wir einen rückläufigen Umsatz dieses Jahr, 4 Millionen, glaube ich, wenn ich Ihre Ausführung von früher richtig im Kopf habe.
Also wir Herr Woller, ganz kurz, wir haben früher mal davon geredet, dass der Vertrag, der mit HP geschlossen wurde, also mit der DXC, dass der gewisse Umsatzgarantien beinhaltet. Wir reporten aktuell keine Einzelumsatzwerte von Einzelunternehmen. Und ich kann Ihnen aber sagen, HPE läuft relativ gut, nicht nur relativ gut, sondern über den Erwartungen. Ja? Was Sie jetzt natürlich gleich wieder ummünzen könnten, naja, dann laufen die anderen ja schlechter. Aber ich habe einen gewissen Spielraum darin, Umsätze, die mir für die Zukunft nicht so profitabel zu erscheinen, dann weniger stark zu entwickeln, beziehungsweise mich auch von denen zu trennen. Und in den Umsätzen, die wir jetzt mit in der Einheit Data Group ES machen, sind wir mehr als zufrieden. Wir haben auch schon etliche interne Umsätze da verzeichnen dürfen. Also insofern sind wir da ganz zufrieden. Und was die Gesamtzahlen betreffen, sind wir ja auf Schätzungen bzw. drüber.
Okay, danke dafür. Der zweite Fragenblock, den ich hätte, ist um den Cashflow. Sie haben zu Recht gesagt, der operative Cashflow schaut gut aus. Ja. Sie hatten auch den bereinigten Cashflow angesprochen. Da komme ich auf eine ähnliche Größenordnung, wenn man den Rückenwind der Pensionszahlungen HPE rausrechnet und das teilweise Reversal dieses Tax Headwinds aus dem Vorjahr. Mhm. Allerdings, wenn man auf den Free Cashflow fokussiert und sich den Free Cash anschaut und nur die Maintenance CapEx nimmt, also auch da die M&A-bezogenen Effekte rausrechnet, komme ich zu dem Schluss, dass wir eine Conversion haben, die 3% vom Umsatz ist, der Free Cashflow, der adjustierte. Und das liegt unter der Free Cash Conversion, die Sie in den Jahren 2012 bis 2014 hatten, die 4% vom Umsatz waren, wo die Margen deutlich niedriger waren als das aktuelle Margenlevel. Insofern eine ähnliche Frage auch wie vom Kollegen, was ist denn die Free Cash Conversion, die wir going forward ins Modell packen sollen? Weil einerseits steigen die Margen, aber die Conversion vom Cashflow nicht. Das heißt, ein Teil der Margensteigerung geht zulasten höherer CapEx. Und der andere Fragenaspekt, der letzte noch, den ich habe, Sie hatten bis zum Halbjahr immer noch auch ausgebrochen, was der Cash-Outflow war für Leasingprojekte von Kunden. Das haben Sie jetzt in einer Größe mit den Investments in eigenes Sachanlagevermögen genettet. Ja. Zum einen warum? Und war nach einem Halbjahr 1,1 Millionen, ist es fair anzunehmen, dass es um die 2 Millionen in dem Jahr lag. Und wie soll sich das weiterentwickeln in den Folgejahren? Also, Dankeschön. Also,
das ist eine Entscheidung gewesen, die tatsächlich im Rechnungswesen irgendwie unter meiner Ebene erfolgt ist, das zu netten, und unser Buchhaltungsleiter hat mir gesagt, dass das ein minimaler Effekt ist, der sich daraus ergibt. Also die 1,1 Millionen, das müsste ich jetzt vielleicht noch in einer nachfolgenden direkten Auseinandersetzung mit Ihnen, und vielleicht würde ich dann den Buchungsleiter dazu nehmen, dass wir das nochmal diskutieren. Also da würde ich Sie bitten, dass wir das vertagen können. Was die Free Cashflow-Situation betrifft für die Zukunft, also wir sehen ja an dem Ansteigen der Netto-Cash-Bestände eine insgesamt sehr positive Wirkung, auch Nachzahlung der Kaufpreise für die beiden, also für das vor allem das zweite, das IKB Data, da war ja kein negativer Kaufpreis vermerkt, sondern das war ein positiver Kaufpreis, da haben wir doch eine deutliche, insgesamt auch nach diesen Effekten deutliche einen Anstieg des Nettovermögens gehabt. Und für die Zukunft wird Folgendes passieren, also die beiden Akquisitionen, wie ich es vorher schon angedeutet habe, bringen eine relativ hohe AFA mit. Diese AFA ist unserer Ansicht nach völlig überhöht. Ja? Und die werden wir in 2 bis 3 Jahren deutlich, also für diesen Teil deutlich absenken können. Warum senken wir das deutlich ab? Wir werden in den nächsten Jahren die Rechenzentren umziehen, die Rechenzentren in unsere Rechenzentren integrieren und dort auf neueren, kostengünstigeren Maschinen die ganze Geschichte ablaufen lassen, werden jetzt aber natürlich die Hardware nicht wegschmeißen oder außer Betrieb nehmen, die es aktuell gibt, die ja quasi schon cashmäßig schon bezahlt ist. Ja. Also dieser Effekt, der möglicherweise in den Berichten dann zu einer dramatisch oder deutlich erhöhten Abschreibung, die geht tatsächlich ziemlich nach oben, ist aber nicht cashwirksam und wird in Zukunft auch nicht durch Reinvestitionen in dieser Höhe erreicht werden. Jetzt genau die 3% und 4%, die Sie gerade genannt haben, Herr Woller, die kann ich auch nicht nachvollziehen im Moment gerade, sondern da würde ich auch bitten, dass wir uns da nochmal getrennt im Detail drüber unterhalten. Da bin ich jetzt im Moment gerade wirklich überfragt, wie das in der nächsten, im nächsten Rechnungsjahr sein wird.
Dankeschön, das wäre es von meiner Seite.
Gut.
Die folgende Frage kommt von Herrn Glaser. Herr Glaser, Sie haben das Wort. Herr Glaser?
Ja, hallo Herr Schaber.
Hallo Herr Glaser. Grüß Sie.
Zu Ihrem EBITDA vom letzten Jahr, können Sie da mal sagen, was da die Einmaleffekte waren?
Ja, das kann ich. Muss ich blättern. Moment. Das haben wir hier irgendwo, gell? In der Gesprächsvorlage, ja. Also, im letzten Jahr hatten wir einen Lucky Buy im Hansecom-Fall von 2,8 Millionen. Im Vergleich dazu das Vorjahr HPE 5,7 Millionen. Dagegen stand ein sonstiger betrieblicher Aufwand, den wir davon eigentlich ehrlicherweise abrechnen müssen, weil er im direkten Zusammenhang steht, von 125.000 Euro. Also ist der positive Einfluss aufs EBITDA im 16-17, also im Berichtsjahr 2,667 und im Vorjahr 3,695. Also weniger aus diesem Lucky Buy-Effekt, weniger als das Jahr davor. Allerdings gibt es dann aus dem HPE-Deal noch einen Steigereffekt, der aus zwei Effekten herkommt. Einmal aus der Abgrenzung der Umsatzerlöse mit 1,09 Millionen und aus der Mietfreiheit von 638.000 Euro. Soll heißen, insgesamt haben wir in 16-17 rund 700.000 Euro Sondereffekt mehr als im Vorjahr gehabt. Ja? Also durch unsere Akquisitionstätigkeit haben wir natürlich immer irgendwelche Sondereffekte. Also das auf Netto-Netto-Null zurückzurechnen, macht eigentlich keinen Sinn. Also das besonders positive Ergebnis, das stark gestiegene Ergebnis, ist aus Sondereffekten nur um etwa 700.000 gestiegen, gegenüber dem Vorjahr.
Okay, aber insgesamt von den 27 dann minus 3,5, ne?
Genau. Also EBITDA ohne Sondereinflüsse 22,7 und im Vorjahr war das 16,2. Ist also ein Plus von 42% beim operativen EBITDA.
Okay. Gut. Cashflow-Thematik haben wir schon durch. Das passt. Von Ihrem Steuerthema, wo Sie da 6 Millionen bezahlt haben, wie ist denn da Stand? Kommt da nochmal was zurück?
Ja, also da kommt jetzt immer stückchenweise was zurück. Das spare ich uns jetzt beiden, die Mechanik zu erläutern, warum das so ist. Und gleichzeitig sind wir jetzt, also haben wir eine Eingabe in der Einigungsstelle, das läuft in Hamburg, weil es handelt sich ja da um das Umhängen der Data Group Hamburg. Und deswegen ist es Gott sei Dank in Hamburg und nicht in Reutlingen gelandet. Und der Sachbearbeiter ist aber ein Dreivierteljahr jetzt krank gewesen. Das heißt, die Mühlen der Finanzämter und der Justiz mahlen langsam, aber gründlich. Wir sind überzeugt davon, dass wir Recht haben, aber Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Sachen. Wir erwarten da aber erst in 3 bis 5 Jahren. Vielleicht geht es vor der Einigungsstelle schneller. Aber realistisch gesehen, glaube ich nicht.
Okay. Dann warum sind Sie in Ihrem Lagebericht?
Aber klar zu sagen, also Herr Glaser, nochmal, die rund 6 Millionen oder ich glaube 6 Millionen waren es, Steuern, die wir dann auf einmal zahlen mussten, haben wir ja cashflow-mäßig letztes Jahr abgedrückt. Ja?
Ja.
Und die kommen quasi über andere steuergestaltende Maßnahmen wieder zurück jetzt. Halt scheibchenweise. Nur den tatsächlichen Verlust von ca. 1,2 Millionen, den wir tatsächlich futtern müssen, den können wir wieder gewinnen durch einen Gewinn vorm Finanzgericht.
Okay. Dann zu Ihrem Lagebericht bei Thema Prognosebericht. Warum sind Sie da nicht genauer, dass Sie da eine Prognose reinschreiben?
Weil wir das nie machen. Weil wir immer erst zur Hauptversammlung eine Guidance geben.
Dann andersrum gefragt, Sie haben ja jetzt Akquisition 19, 20, 21 gemacht. Wo würden Sie denn da auf Basis einer Vollkonsolidierung den Basisumsatz sehen, mit dem Sie dann ja eigentlich in dieses Geschäft gestartet sind?
Das dürften Sie die Analystenberichte fragen. Wir geben dazu keinen Kommentar ab.
Okay. Dann, vielleicht können Sie da was dazu sagen. Abschreibungen im letzten Jahr sind klar. Wie sehen Sie denn Abschreibungen in diesem Jahr, aufgeteilt in Regulär- und PPA-Abschreibungen?
PPA-Abschreibungen gehen ein bisschen hoch, ist klar. Liegen irgendwo, habe ich die Zahl irgendwo, meine Damen, irgendwo in unserem Booklet, Investoren-Booklet, gell? Das müsste, also so über den Daumen gehen die PPA-Abschreibungen durch die Deals um etwa 1 Million hoch.
Okay, weil Sie gerade eben auch schon sagten, Abschreibungen gehen insgesamt deutlich hoch. Auf welches Niveau ungefähr im Vergleich zum letzten Jahr?
Da warten Sie doch bis zur Prognose und bis zum Halbjahresbericht, Herr Glaser. Also, das wäre ja eine Teilguidance, die ich hier geben kann. Kann ich erstens noch nicht ganz genau sagen, aber ich kann etwa sagen, dass wir da bei der Guidance mit rauskommen.
Okay. Dann bezüglich neues Fremdkapital.
Entschuldigung, Herr Glaser, nochmal ergänzt, dass es ganz klar ist. Diese steigenden Abschreibungen sind cashmäßig schon verbaut. Im Wesentlichen.
Das ist klar, ja.
In der Vergangenheit, ja.
Gut. Okay. Gibt es wesentliche Veränderungen dieses Jahr? Ich gehe davon aus, Akquisitionen wollen Sie weitermachen.
Ja.
Machen Sie es dann über Schuldscheindarlehen, neues FK und müssen Sie nochmal oder lösen Sie nochmal alte Schuldscheindarlehen ab, dass Sie sich da auch weiterhin günstig refinanzieren können?
Ja. Also erstens mal ist im März eine Tranche fällig, 8,5 Millionen, die zahlen wir zurück. Das ist eine hochgebühr verzinste Tranche aus dem ersten Schuldscheindarlehen, das wir genommen haben.
Wie hoch war die verzinst?
Ich glaube 5% oder so. Also da werden wir eine Verbesserung kriegen. Aus diesem Effekt heraus. Von ein paar hunderttausend.
Okay.
Haben wir so viel Cash auf der Seite, dass wir uns für eine normal große Akquisition in Größen, also bis zu 20 Millionen, müssten wir oder würden wir wahrscheinlich kein FK aufnehmen.
Okay. Dann,
wenn wir was ganz Großes machen würden, was nicht am Horizont steht, ganz klar, dann würden wir über geeignete Maßnahmen reden.
Okay. Dann letzte Frage. Steht auch die Realtek AG auf Ihrer Einkaufsliste? Würde die bei Ihnen reinpassen?
Ach, das haben wir, glaube ich, schon mal vor 3 Jahren gehabt, das Thema, Herr Glaser. Ich war ja mit der HHS einmal mit 3% an der Realtek AG beteiligt. Diese Beteiligung habe ich abgebaut. Ich glaube, wir haben noch ein paar wenige Aktien. Ich halte die Realtek nicht für ein geeignetes Akquisitionsobjekt.
Das okay.
Unternehmen ist nicht mehr real am Markt existent. Also hat kaum mehr Relevanz. Zur damaligen Zeit war das ganz anders. Da waren etwa 150 gut ausgebildete jüngere SAP-Berater noch an Bord. Und da war auf der Bilanz auch, glaube ich, noch 10 bis 15 Millionen stille Reserven. Deswegen habe ich den Schritt damals gemacht. Hab's dann aber kam nicht dazu. Da wurden immer mal versucht, Sondierungsgespräche zu führen, die aber nicht wirklich stattfanden und somit auch keinen Erfolg haben konnten.
Und mittlerweile haben Sie auch keine SAP-Consultants mehr, die Sie brauchen könnten?
Ja, also die Realtek hat nicht mehr so viele, ne.
Okay. Alles klar, vielen Dank.
Gerne, Herr Glaser.
Und dann haben wir noch eine Frage von Herrn Spang. Herr Spang, Sie haben das Wort.
Ja, Spang, hallo Herr Schaber.
Hallo Herr Spang.
Ich hätte auch nochmal drei Fragen. Und zwar, Sie haben, das haben Sie auch in Ihrer Meldung geschrieben, bezüglich der Übernahme der Almato, von einer zweistelligen EBITDA-Marge gesprochen. Können Sie uns da vielleicht nochmal ein bisschen eine genauere Indikation geben, was das zweistellig bedeutet und inwieweit bei Almato auch ein Skalierungspotenzial besteht? Das wäre die erste Frage. Dann bezüglich der Corebox-Thematik würde mich interessieren, ob denn durch das Upselling bei bestehenden Kunden jetzt die zwei Kunden weniger, die sie sich als Ziel gesetzt hatten, überkompensiert werden konnten. Und die dritte Frage wäre, welche Sondereffekte denn jetzt im Ergebnis in 2017/2018 auf Basis des aktuellen Stands zu erwarten sind.
Ja, Herr Spang, viele Fragen, die sich eigentlich in Richtung der Guidance bewegen. Deswegen kann ich Ihnen eigentlich da nicht so arg viel Antworten geben. Die Einzelergebnisse der Gesellschaften kommentieren wir grundsätzlich nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Almato leicht über unseren Ergebnissen liegt, leicht drüber, ja, das kann ich mal andeuten. Und die Almato selber, da erwarten wir einen hohen Cross-Selling-Effekt im Konzern. Das heißt, wir haben jetzt schon wenige Tage nach der Übernahme und nach dem Closing eine hohe Nachfrage aus den eigenen Unternehmerkreisen, also unsere Geschäftsführer fragen sehr stark nach, was können wir denn mit der Almato, da habe ich den und den und den Kunden, der vielleicht Interesse an Almato-Leistung hat. Also wir gehen mal davon aus, dass wir hier doch ein schönes Geschäftswachstum erreichen können. Im Übrigen hatte die Almato es letztes Jahr geschafft, 10 Neukunden zu akquirieren. Und damit ist die doch ziemlich neukundenstark, verkaufsstark. Zu der Frage, wie wirkt sich das aus, ob man jetzt 18 oder 22 Neukunden hat. Natürlich wirkt sich das aus, aber es ist immer sehr stark abhängig von der einzelnen Kundengrößenordnung. Insgesamt ist es tatsächlich so, dass wir natürlich uns immer freuen, wenn wir noch mehr große neue Kunden dazu gewinnen. Und wir haben jetzt gerade erst ein Top-Management-Meeting bei uns abgehalten, das zum Schwerpunkt die Neukundengewinnung hatte. Also wir werden da parallel zu allen anderen Maßnahmen verstärkt uns engagieren im Bereich Neukundengewinnung und sind da ganz zuversichtlich, dass uns das gelingen mag. Wir sind, wie gesagt, dieses Jahr schon nach knapp 4 Monaten jetzt bei 7 Neukunden und meinen, irgendwo wieder bei einer ähnlichen Größenordnung, vielleicht sogar einen Ticken drüber wie letztes Jahr zu sein. Und jetzt muss man ja auch mal die Butter bei den Fischen lassen. Ob ich jetzt 18, 20 oder 22 Kunden gewinne, kann ich leider nicht verordnen. Sondern entscheiden sich. Und manchmal entscheiden die Kunden halt auch für jemand anders. Auch das trotz des großen Erfolgs der Data Group. Also muss man mal die Kirche auch im Dorf lassen und sagen, gut, mit 18, ich meine, klar, hätten wir gern 20 oder 22 oder 24, logisch.
Können Sie uns dann vielleicht nochmal eine Indikation geben, inwieweit da das Upselling sich quantifiziert hat?
Ja, das Upselling hat sich im letzten Jahr, wie waren das? Haben wir die Zahlen gerade parat? Upselling im letzten Jahr, wie dann?
Upselling letztes Jahr war
8.
Ja, 8 Erweiterungen.
8 Erweiterungen letztes Jahr. 8 Erweiterungen. Wie viel das jetzt im Einzelnen war, kann ich nicht sagen. Weiß ich gerade aktuell nicht. Werden wir vielleicht mal drüber nachdenken. Aber kann ich aktuell nicht sagen.
Okay.
Ja. Okay.
Und dann noch die Frage mit den Sondereffekten.
Die Sondereffekte, können Sie die Frage nochmal wiederholen, bitte?
Wie hoch die Sondereffekte auf Basis aktuellen Stand in 17, 18 sein werden? Also was fällt da eventuell weg aus 16, 17?
Ja, ganz, ganz viel fällt da weg. Wir haben im Moment eine Planung, die unter 1 Million Sondereffekte. Also solche One-Offs, auf aktuellem Stand wohlgemerkt. Wenn jetzt wieder einer dazukommt, also eine Akquisition dazukommt, mit einem zum Beispiel negativen Kaufpreis, dann wäre das ja wieder hoch.
Das heißt, Ihnen fehlt sozusagen erstmal 3,5 Millionen EBITDA.
Will ich auch wieder auf die Prognose zurückkommen, aber da haben Sie natürlich schnell gedacht. Ich würde es mal andersrum ausdrücken, wenn wir unsere Prognosezahlen rausgeben, werden Sie sehen, wie wachstumsstark die Data Group auch ohne Sondereffekte ist.
Ja, aber wenn Sie jetzt nur auf berichteter Basis, oder wenn wir jetzt mal noch von berichteter Basis sprechen, dann ist das natürlich erstmal ein Effekt, den Sie aufholen müssen.
Ich sagte Ihnen gerade, Sie werden sehen bei der Prognose, bei der Herausgabe unserer Guidance, wie wachstumsstark die Data Group im Gewinn, in der Gewinnebene oder in der EBITDA-Ebene ist, auch ohne Sondereffekte. Freuen Sie sich auf ein besseres EBITDA-Ergebnis als letztes Jahr.
Davon bin ich ausgegangen.
Ja. Und damit ist Ihre Frage intrinsisch beantwortet. Ja, wir holen auf und wir überkompensieren.
Aber kann man trotzdem wieder von einem überproportionalen Ergebnisanstieg dann rechnen?
So weit will ich jetzt nicht gehen. Warten Sie bitte die Prognosen zur Hauptversammlung ab.
Alles klar. Okay, Dankeschön.
Dann haben wir im Moment keine weiteren Fragen mehr. Vielleicht noch ein letztes Mal, wenn es noch eine Frage gibt, drücken Sie bitte 9 Stern auf Ihrem Telefon. Dann gibt es keine weiteren Fragen mehr.
Dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmern. War super spannend, die Fragestellungen. Und ich freue mich auf weitere aktive, ja, sowohl Aktionärschaft als auch den Dialog mit den Analysten. Und verbleibe bis entweder zum nächsten Jahr oder zu Einzelgesprächen mit Ihnen. Vielen Dank.